Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Einen schönen sonnigen Sonntag.
Na? Ja.
Wie ist das Leben?
Ach, herrlich. Ich fühle mich gerade so geworfen. Du kennst das vielleicht von Heidegger, dieses Gefühl der Geworfenheit. So fühle ich mich in diese Sendung geworfen.
Das kenne ich natürlich nicht.
Herauskatapultiert aus meiner Depression, aus diesem miserablen Lebensgefühl, plötzlich hier in die Beziehung, ins Scheinwerferlicht. Ach, das tut gut.
Das nennt Heidegger geworfen, ja?
Das war Heideggers Begriff für Moderatoren von B&B-Sendungen.
Ach so, ich dachte, nee, geworfen
Heidegger
hätte ich
was
jetzt mit
damit.
Geboren, verbunden, aber gut.
Ja. Nee, geworfen ist, wenn es systematisch verstehen würde, ich das, also eben dieses zufällige irgendwo reingeschmissen sein in die Welt, das in der Welt sein, als nicht planvoll dorthin gesetzt worden sein, sondern irgendwie sich davor finden und irgendwie damit klarkommen müssen. Das meint er. Und ein bisschen fühle ich mich auch so jetzt gerade in der Sendung.
Achso, aber angenehm hier sonst. Ich fühle mich den ganzen Tag dann auch so reingeworfen in irgendwas, was ich gar nicht wollte, aber das meint
das
er.
Auch, ja. Aber deshalb.
Was macht denn dein Holzvergaser? Ich habe ja gelernt, dass das so heißt, wenn man das irgendwie.
Ja.
Bei dir ist es ein Kohlevergaser, ne? Weil du verbrennst ja
Geld. Ja. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, warum der Spritpreis eigentlich so teuer ist, obwohl ja der Rohölpreis immer weiter sinkt. Das ist ja der große Widerspruch, ne? Oder?
Ja.
Der sinkt, aber ich hab's verstanden, das liegt natürlich an den hohen Transportkosten für den Sprit.
Ach so.
Weil das Benzin so teuer ist, kann ja das billige Rohöl, muss ja dann zu einem sehr hohen Preis an die Tankstellen gefahren werden und deshalb ist das so teuer.
Ach so, das sind die Kosten für das Schiff, das ganz viel
das Kerosin. Schiff und den LKW. Und ja. Hast du denn auch schon so die Freuden des Mangels ein bisschen inszeniert? Habt ihr irgendwie euch was Rapsöl ohne besorgt und den letzten Tropfen
Benzin
geteilt?
Ohne Benzin,
ohne Benzin oder
Auto
zu Fuß
fahren.
zum jetzt, Karotte gelaufen.
Jetzt schiebst du, jetzt schieb wieder ich. Dann schieben wir den wieder zurück. Ja. Unseren Einkaufswagen. Nee, haben wir noch nicht simuliert. Ich habe nur, also du hast, glaube ich, brauchst Mehlvorräte. Ich brauche ja sowas nicht. Also bestell ja nur Sushi zum Mitnehmen. Da ist ja kein Mehl drin. Aber ich habe gesehen, dass mich gewundert, dass die Raps- und Sonnenblumenölvorräte sind ja wohl auch alle. Das hat mich gewundert, weil
Kai hatte keine mehr. Ich war da. Ja. Karottenöl gab es noch, aber
ja, aber das ist erstaunlich. Also man fährt durch Rapsfelder und wundert sich, dass es kein Rapsöl in Deutschland gibt. Aber wir beide wissen, dass ja das meiste davon nicht zum Essen gedacht ist, sondern eben für den
Biosprit, der Panzer.
Ja, das ist interessant. Ja. Also das Autofahren scheint ja dann doch wichtiger zu sein als das Essen. Also gut, das finde ich. Aber ich finde die ganze Woche diese Debatte, ich habe sie nicht bis ins Letzte verfolgt, aber dass man wir wollen doch jetzt Spritpreise generell subventionieren vom Staat, habe ich das richtig verstanden? Und dann doch wieder nicht, weil das kommt ja nur den Besserverdienenden zugute.
Da kommt wieder diese Sozialneid und diese Verachtung gegen die
SUV-Fahrer. Ja, wenn nur einer jeden Morgen wie 180 Kilometer mit dem SUV zur Arbeit fährt, dann hat er natürlich mehr davon als der nur um die Ecke fährt, zur Säule 3. Aber da fand ich ganz schön, kennst du Svantje Michaelsen?
Das ist ich weiß noch nicht mal, ob das ein maskuliner oder ein femininer Vorname ist.
Und das können wir ja auch weglassen. Das ist ja irgendwie heute egal. Also jedenfalls ist Svantje im Bundestag neuerdings.
Was ist das denn für ein?
Ein Gender? Das ist eins von den Gendern.
Du weißt ja, ich bin ja für die Genitalisierung der Repräsentation. Ich habe sehr ausführlich dafür plädiert in unserer Sendung zur Bundestagswahl.
Ja, also Svantje ist, ohne jetzt zu verraten, welches Gender das ist, hat einen Master of Arts in Kunstgeschichte und ist Leiterin des Hannoveraner Deutschen Allgemeinen Fahrradclubs und hat dann auch in Hannover das Netzwerk Hannover gegründet. Also
nicht Hannover Sie, sondern Hannover
R. Genau. Nein, das ist AIR. Also ach so. Gut, dass sie nicht aus Erfurt kommt. Also, dass man. Man ist für saubere Luft. Und die ist jetzt im Bundestag Leiterin der Fachgruppe Mehr Frauen im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Ganz wichtig. Darf man ja nicht vergessen. Und sie hat gesagt, das fand ich sehr richtig, dass der Tankrabatt nicht nur ökologischer und sozialer Unsinn ist, sondern auch falsch in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Weil?
Ich habe es immer vermutet, aber Männer, die Begründung
Männer,
weiß ich nicht.
Männer fahren häufiger Auto und längere Strecken als Frauen und würden daher überproportional profitieren.
Ich finde das ja großartig, da, weil in dem Moment, wo ja der SUV-fahrende Mann,
ja,
der 180 Kilometer fährt, um das Geld zu verdienen für wer weiß wen noch immer, wenn der was bekommt, ja, dann bekommt doch die fahrradfahrende Frau gar nichts weggenommen. Es geht doch nicht darum, dass jetzt ein Nachteilsausgleich für einzelne andere um Vorteile bringen würde. Ich finde das völlig albern. Und wenn dadurch die Lieferketten bei den LKWs geschlossen werden und die Preise deshalb niedrig bleiben bei Kai Karotte und den anderen, dann profitiert doch auch die fahrradfahrende Swantje davon, oder nicht?
Ja.
Ich finde das wieder so eine bekloppte Nein-Diskussion. Könnte schon wieder kotzen, ehrlich.
Ja, also bekloppt ist sicherlich das richtige Stichwort, aber wir haben ja noch mehr solche Luftpumpen und mentalen Radfahrer im Bundestag. Hast du denn den Emmy Award gesehen unter der Woche? Sicher, haben wir alle gesehen, oder?
Du meinst Emily Fester?
Ja, Fester Emmy, genau. Ich glaube, sie heißt nur Emmy.
Fast Fester the Feste.
Gut, wir sind ja unter uns, das wollen wir jetzt ja nicht im Detail gar nicht besprechen, aber Emmy hat mich schon beeindruckt. Also wenn jemand so in einer veganen Lederjacke irgendwie mich anpöbelt aus dem Fernseher, dann sagt man ja in Norddeutschland, ist der Impuls irgendwie, die rüttelt aber mächtig am Ohrfeigenbaum. Ich fand das bemerkenswert, diesen.
Erzähl doch nochmal für alle, die es nicht gesehen haben.
Ach, ich krieg das doch gar nicht mehr zusammen. Also du hast Emmy gesehen, ich glaube, alle haben Emmy gesehen. Du.
Ja, ich muss da, also ich ehrlich gesagt möchte ich noch nicht mal in die Sexismuskiste greifen, um da irgendwie mich daraus zu bedienen. Also es spricht einfach für sich. Also da ist eine sehr erregte rhetorischer Gestus, der da aufgemacht wird. Und der Vorwurf ist, glaube ich, dass sie nicht sich unfrei fühlt, weil wir gegen die Maßnahmen waren, oder?
Mhm. Ja,
das war, glaube ich, der Punkt, oder?
Ja, wir haben ihre Freiheit verhindert, weil wir uns nicht haben impfen lassen und weil wir so bockig sind. Das ist so die Kurzfassung. Das finde ich ja insgesamt bei diesen erregten, geschlechtslosen spannend, dass man sagt, die Gegner der Maßnahmen sind jetzt schuld daran, dass die Maßnahmen nicht funktionieren.
Ist ja klar. Die können auch nur funktionieren, wenn alle mitmachen.
Also, ja, okay.
Das wissen wir schon aus der Impfung. Die ist ja nur deshalb so wirkungslos, weil es so viele Ungeimpfte gibt.
Ja. Mach nur mal kurz alleine weiter. Ich hab mir es schwindelig.
Gut. Ja, nee, es war schrecklich. Aber ich fand es so auch so. Es war für mich auch eine Zäsur in Richtung politischer Rhetorik und Logik, Sachverstand, Integrität, also dieser Gestus der Empörung, der hat für mich eine ganz neue Dimension bekommen durch diese Bundestagsrede. Ich glaube, das war ein Vorgeschmack auf vieles, was noch kommen wird.
Mhm. Aber es wird ja, das muss man ja auch konstatieren, es wird ja dann auch nicht nur im Bundestag beklatscht, sondern ich zumindest entnehme, dass dann die nicht, hoffentlich nicht gefälschten Umfragen, die der Spiegel veröffentlicht, dass die Menschen ja sehr einverstanden sind. Also nicht nur mit Emmy Fester, sondern auch mit dem, was Karl von sich gibt, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Und man eher ja für zu früh hält mit den Lockerungen. Ja. Und das ist alles nicht fest genug und nicht hart genug, was wir hier machen jetzt. Und das ist ja lebensgefährlich. Da bin ich ernsthaft besorgt.
Also, ja, ich habe aber auch anderes gehört. Also ich war jetzt tatsächlich auf der Autobahn. Ich war tanken. Ne? Ich hab's riskiert.
Geld.
Weil ich habe Geld getankt. Ich bin also zum Bankschalter gefahren und dann mir so eine Million in meinen Verbrenner gepumpt. Und habe dann im Auto, natürlich wegen der Verkehrshinweise, es gab ja diesen schlimmen Unfall auf der A1, wo ein Gemüselaster verbrannt ist und dann irgendwie mit der Mittelleitplanke verschmolzen ist. Zum Glück ist keinem Menschen was passiert und da muss ich einen langen Umweg fahren und konnte viel öffentlich-rechtliches Radio hören. Und da waren doch ein paar Töne, wie man sie so nicht erwartet hat. Ich muss zugeben, die Leute haben, glaube ich, insgesamt auch die Schnauze voll. Selbst der Experte sagte, was immer das dann noch ist, ja, die Menschen müssten sich wieder daran gewöhnen, ohne Stützräder Fahrrad zu fahren. Das würde einfach dazugehören, dass man möglicherweise mal krank würde oder so. Mhm. Also das hat mir schon ein bisschen Hoffnung bereitet. Also ich glaube, so ganz einhellig sind die Fronten nicht mehr so gegenübergestellt.
Ach, das, ich liebe deinen Optimismus. Wer war denn dieser Experte, der nächste Woche dann gesperrt und außer Landes geschickt wird?
Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen.
Ja.
Okay. Und auch die haben auch die, und die Redaktionen, normalerweise lassen die ja kritische Leute nicht zu, haben also auch einen Menschen zugelassen, der gesagt hat, es wird endlich Zeit, dass die Maßnahmen verschwinden, weil wenn die was gebracht hätten, hätten wir jetzt ja nicht die vielen Infektionen. Und da wir sowieso mit dem Virus leben, also das hat mich echt überrascht. Also ich glaube, wir sollten den anderen eine Chance geben, was nicht heißt, dass wir uns da auf so eine naive Hoffnung verlassen sollten, weil die Politik wird es ja nicht ändern, die werden es nicht ändern. Aber wenn sie merken, dass die Akzeptanz bröselt, da wäre schon so ein Gradmesser, diese Call-In-Sendung und die Redaktion. Ich will es aber auch nicht jetzt übereuphorisch darstellen.
Nein, du kennst meine unversöhnliche Haltung in dem Punkt. Also ich gehe einen Schritt weiter. Ich freue mich jetzt auch, wenn sich alle mal ein bisschen beruhigen und wenn sich das so ein bisschen auskleckert, die Gefahr ist vorüber und jetzt können wir uns langsam mal entspannen bis zum Herbst, was auch immer, so schrittweise. Du weißt, dass ich das anders sehe und dass ich die ganze Situation anders einschätze. Und mir fehlt da so einiges. Also wir haben jetzt einen PCR-Test, wenn man auch mal so Zahlen guckt, über den wir uns gar nicht unterhalten müssten, weil der eigentlich überhaupt nichts belegt und beweist. Das ist ja alles völlig in Vergessenheit geraten durch die ständige Wiederholung von irgendwelchen Inzidenzen und PCR und bla. Dass man am Anfang doch wir beide wussten und viele andere auch, der PCR-Test ist doch Blödsinn. Aber wir messen das ja weiterhin. Und dass man diesen Schritt auch noch weiter zurückgeht und sagt, Moment mal, hatten wir denn überhaupt hier hatten wir denn überhaupt eine Pandemie? Ja? Und wo sind denn jetzt nach diesen, ich sehe dein Lächeln, ich weiß, man sagt das nicht, aber was ist denn überhaupt vorgefallen hier in den letzten 2 Jahren? Und wo ist die Betrachtung? Wir konnten am Anfang, nach 3 Monaten konnte man ja noch sagen, ja, wir mussten ja ganz furchtbar vorsichtig sein, wir wussten nicht genau, was da in Wuhan und aber spätestens im April, Mai, Juni, Juli war doch absehbar, dass wir es mit einer schweren Grippewelle zu tun haben. Und wir haben bis heute keine wieder vernünftige Zahlen, mit denen wir das beurteilen können. Vor allem haben wir aber eins völlig aus dem Auge verloren. Wie war das denn vorher? Wie war das denn 2019 und 2018? Wie viele Tote hat denn Corona in den Jahren, Cordoba-Keim in den Jahren davor gefordert? Also wo ist die Vergleichbarkeit? Und das ist ja gerade, dass man wirklich zurückgehen muss und immer wieder mal sagen muss,
absolut richtig.
Das wissen wir gar nicht. Wir haben das nie erhoben. Es gibt dann Aussagen von allen, die was davon verstehen, ja, 15-20% der Atemwegserkrankungen waren immer Cordoba-Keim. Und wir haben das aber nie untersucht. Wir haben ja auch nie genau geguckt, wer hat denn eigentlich jetzt Influenza-Viren?
Wenn man dann von kannst mal sehen, was wir für Glück hatten, ne? Dass wir ohne diese viel sorgfältige Fürsorge der Politik überhaupt so weit gekommen sind, in diese Krise hineingeraten zu können.
Ja, ich möchte das doch nur immer wieder erwähnen. Wir haben diese Zahlen nicht. Wir könnten jetzt doch mal sagen, wie viele sind denn 2018 an Corolla gestorben? Dann wäre die Antwort der meisten. Ja, da gab es ja noch gar kein Corolla. Das ist ja eine nur völlig neue. Genau, und auch kein Cordoba, nur in Spanien. Das ist ja ein völlig neues Virus. Das hat doch dieser Podcaster gesagt. Da, dieser NDR-Narzisst. Dass man.
Mit der Frisur.
Ja, dass man dahin zurückgehen muss, um zu sagen, wir haben doch gar keinen Vergleich zu den Vorjahren. Und spätestens jetzt sind die mit Omikron. Sind die Zahlen weit unterhalb der normalen Grippen? Ja, dann fahren wir jetzt mal langsam zurück. Aber ich möchte eigentlich, dass wir das doch nochmal aufarbeiten und sagen, war denn da wirklich was?
Ich halte das für wichtig, weil man selbst im Widerstand ja eigentlich in eine gewisse Akzeptanz dieses Narrativs gerät, wenn man sich dagegen stellt. Man kann sich ja nur gegen etwas stellen, was existiert.
Ja.
Ja, und Maßnahmen gegen etwas Inexistenzes haben etwas per se Absurdes. Ich möchte trotzdem noch was Optimistisches sagen und dann können wir gerne deinen Punkt machen. Ich habe mich auch wieder gestern hinreißen lassen zum Fernsehen. Keine Sorge, es gibt jetzt keinen Vortrag über Trivialfernsehformate, aber ich habe Let's Dance geschaut, ja, mit meinen Kindern, die das gerne gucken und ich finde es auch in Ordnung, zwischendurch mal sich mal was irgendwie in die Seele zu tun, was nicht mit Weltuntergang zu tun hat. Also wir gucken Let's Dance und da gibt es einen Juror Jorge González oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Juror Jorge González.
Der. Und da waren also diverse KandidatInnen, waren wegen Corona kurz draußen und stiegen dann aber wieder ein in diese Wettbewerbssendung, wo man sich im Tanzen überbieten muss. Mhm. Und dann sagte dieser Juror tatsächlich zu dem Kandidaten, der jetzt 2 Wochen wegen Corona nicht da war: Du bist großartig, ich kann das leider nicht nachahmen, er sagt das eher in so einem sympathisch gebrochenen Deutsch: Du bist großartig, du solltest nochmal Corona bekommen, weil dann wirst du noch besser sein. Was ich damit sagen möchte, ist, dass auch auf der Ebene der Populärkultur es nicht mehr um die größte Pandemie aller Zeiten geht, um ein Killer-Virus, sondern um eine biografische Anekdote, die man auch positiv besetzen kann. Mhm. Damit ist der politische Hintergrund, die geostrategischen Verwerfungen im Hintergrund, die ökonomische Krise, die gesellschaftliche Spaltung natürlich längst nicht vom Tisch und auch nicht analysiert. Nur ich glaube, dass der Angstfaktor durch diese Normalisierung dieses Cordoba-Keims doch ein bisschen rausgenommen ist. Also so einen Satz hättest du nicht sagen können vor 2 Jahren oder so. Also es ist, glaube ich, und das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass man zumindest aus dieser Angstschleife rauskommt. Ansonsten hast du natürlich völlig recht. Also nach wie vor verwechseln ja die Menschen, dass man sich nicht bei Ungeimpften ansteckt, sondern bei Infizierten. Ob die Ansteckung dann schlimm ist oder nicht, ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist auch die Projektion der Angst auf die Ungeimpften ist ja ganz gewaltig. Was ich ja jetzt auch erfahren habe von einer lieben Freundin, die hat sich aufgrund von sozialen Restriktionen auch impfen lassen, obwohl sie nicht sehr davon überzeugt war, ist aber als Spätgeimpfte im Freundeskreis trotzdem nicht akzeptiert.
Mhm. Ja? Ach so,
wer zu spät impft, den bestraft das Leben. Das heißt, also die Hoffnung jetzt durch eine Impfung wieder in die soziale Akzeptanz zu kommen, die ist gar nicht sicher. Also weil das ist ja, also gerade bei diesen Spätgeimpften wirkt die Impfung ja nicht so und deshalb sind die noch viel ansteckender und man muss, also es ist ja eher, wir haben das ja Social Impfing genannt, glaube ich, ne? Dass man also sich impfen lässt, um sozial dazuzugehören und letztendlich ist die einzige Funktion der Impfung eine Bekundung einer Zugehörigkeit zu einer Kultgruppe, wenn man so möchte. Mhm. Zu einer Doktrinensekte. Und wer das zu spät macht, das wissen wir ja auch aus der jüngeren, älteren deutschen Geschichte, also Mitgliedsnummern in der NSDAP, die dann doch sehr hoch waren nicht so akzeptiert. Da galt man dann eher als Mitläufer, so Impfmitläufer. Da muss man auch aufpassen.
Ja.
Also deshalb, für alle, die noch auf der Kippe stehen und sagen, na, mach ich's mal oder mach ich's nicht, zu spät.
Mhm. Gut, aber wir will das trotzdem nochmal wiederholen dürfen und bitte um wenigstens 2 Menschen, die sich mit mir zusammenschließen, also ein ganz kleines Fähnchen hochhalten, dass man wirklich versucht, obwohl wir es jetzt jeden Tag seit 2 Jahren hören, das ist ganz gefährlich, dieses Corolla und so weiter, dass man nicht aus dem Auge verliert. Ich möchte zurück an den Startpunkt dieser ganzen Veranstaltung und sagen, war denn da überhaupt was? Das ist dieses, ne? Wer immer lügt, dem glaubt man gern, sei er der Wahrheit noch so fern. Also wenn man es ständig wiederholt, das ist nun mal so. Und die anderen, der Sven ist ja irgendwie Corolla-Leugner. Das ist ja auch völlig irre, wenn man sagt, die einzigen, die Corolla wirklich anerkennen, das sind ja Leute wie wir, die sagen, das gab es doch vorher auch schon. Mhm. Und der Rest sagt, nee, das ist mit dem NDR-Podcast in die Welt gekommen und ist was ganz Neues. Und ich möchte da gerne zurück. Also ich höre jetzt auf mit denen. Ich möchte, dass wir das nochmal besprechen. In Ruhe. Nicht so jetzt ausgedeckt.
Oh, schade. Ich würde schon noch gerne was zu sagen jetzt.
Ja, das unbedingt. Das wollte ich nicht.
Welche Existenzweise hat dieses Virus? Also da gibt es ja immer auch die Frage, das muss man nachweisen, das muss man isolieren. Das gab einen medizinischen Diskurs. Mhm. Und da gibt es sicherlich irgendeine gewisse Realität, weil wir ja gesagt haben, das gab es bei Tieren schon vorher und es gab es auch immer schon. Man hat es vielleicht nur nicht so im Fokus gehabt. Also wie gesagt, ich will die Existenz des Virus nicht bezweifeln. Kann man tun, muss man nicht. Was man diskutieren kann, ist die Gefahr des Virus. Ja? Mhm. Für die Einzelnen. Und war die Pandemie ein medizinisches Ereignis oder war es ein diskursives Ereignis? War nicht eher der Bereich der geistigen Chiffren, der Gedankenbilder, das Megaspreader-Ereignis? Wer war Patient Null? War das tatsächlich dieser Podcast oder so? Ne? Das finde ich, Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Es ist ja, da, wenn ich noch eine Referenz machen darf, die jetzt ein bisschen ins Blaue hineingeht, sind unsere Zuschauer vielleicht noch ein bisschen weiter als ich. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe über Michel Foucault, der ja als prominentes AIDS-Opfer in die Geschichte eingegangen ist. Und da gibt es ja auch einige Überlegungen von Herrn Köhnlein und anderen, dass es mit dem AIDS-Virus ja auch eine leicht einen fiktiven Überschuss gibt. Über der medizinischen Realität, die irgendwie besteht, gibt es ja auch eine diskursive, also eine auf der Ebene von Sprache und Macht sich ereignende Dimension dieses AIDS-Virus. Und ich habe gelesen, die Tagebücher oder die Niederschriften von Hervé Guibert, einem jungen französischen Fotografen und Schriftsteller, der im Umfeld von Michel Foucault lebte. Und wenn man das heute mal liest, gewinnt man den Eindruck, dass tatsächlich Michel Foucault, der diesen Diskursbegriff, also die wirklichkeitsstiftende Kraft von Sprache und inneren Vorstellungen und Macht analysiert hat, dass der möglicherweise gestorben ist, gar nicht an dem Virus, sondern an dem Diskurs, weil plötzlich bestimmte Behandlungsformen durch den Diskurs etabliert wurde. Ich meine, da gibt es ja auch nochmal Verhältnisse zum Thema Drogenkonsum, Poppers und so weiter, die dann auch eine Rolle gespielt haben bei den Erkrankungen und so. Und das ist ein interessanter Punkt für mich, weil es tatsächlich nochmal fragt, wo müssen wir uns eigentlich immunisieren? Geht es darum, dass wir uns impfen lassen gegen ein irgendwie geartetes Virus oder vertrauen wir auf unser Immunsystem? Und müssen wir uns impfen lassen vor Gefahren von rechts, von Querdenkern? Oder reicht es nicht, wenn wir auf unsere Urteilskraft vertrauen? Also gibt es da auch nicht sowas wie eine Immunologie des Geistes, den gesunden Menschenverstand, der uns davor schützt. Es gibt ja auch eine große ja, natürlich, müssen wir noch mal drüber reden. Also ich glaube ja daran, der muss trainiert, der muss entfesselt werden, der muss auch davor beschützt werden, dass er durch schulische Indoktrination zerstört wird. Aber ich glaube daran. Und das Interessante ist, dass Impfung ist ja sowas Ähnliches wie Propaganda. Also du pflanzt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, diese mRNA-Impfungen führen ja dazu, dass unsere Zellen einen imaginierten Feind in unserem Körper selbst produzieren, um dann vermeintlich unseren Körper dazu in die Lage zu versetzen, den zu bekämpfen. Habe ich das verstanden?
Ja.
Propaganda ist ja so, dass du Menschen Angst vor Querdenkern machst, die dann in sich selbst überlegen, wie sie gegen diese Querdenker vorgehen können und produzieren dann eigentlich sowas wie ein Phantombild eines Gegners, der nicht existiert. Der böse Nazi, der von rechts kommt und was weiß ich alles tut. Und dadurch entsteht ja auch sowas wie eine psychische Impfung.
Ach, du meinst, und wie bei mRNA-Impfung kann man den Inhalt, also die Genschnipsel auch ändern. Also man kann dann auch gegen Krebs impfen oder gegen Russen.
Gegen also Russen, man kann dann gegen Klima.
Genau.
Gegen, oh, ja.
Okay.
Ja, ich glaube, das ist eine Analogie. Ich habe die noch nicht richtig gut erklärt, glaube ich, weil ich diese Struktur auch für mich selber noch nicht ganz genau auf den Begriff gebracht habe. Aber ich habe das Gefühl, dass da eine große Parallele ist zwischen dem Zugriff auf unsere Körper und dem Zugriff auf unsere Seelen, die alle damit zu tun haben, dass wir einen Phantomfeind aufbauen, gegen den wir uns abgrenzen und ertüchtigen, ohne aber wirklich von außen bedroht zu sein, sondern diese innere Ertüchtigung gegen einen fiktiven Feind schwächt und zerstört uns im Inneren. Das würde ich gerne auch noch sagen. Also ich habe mal ein bisschen blöd begonnen mit dieser Geworfenheit, aber ich schaffe es selber auch, mich nur ganz schwer abzugrenzen gegen diese wabernde Angst, die momentan immer noch so durch die Gesellschaft geblasen wird. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich das so in mir so ansammelt, dass ich wie so ein Schwamm auch leider mich nicht abgrenzen kann gegen diese anderen, dann geht es mir auch wirklich elend. Dann sitze ich dann da und habe nicht vor etwas Angst, aber ich nehme diese fiesen Ängste wahr, so wie die Dementoren bei Harry Potter, fühle ich mich dann so von außen so überwältigt und stelle dann aber genauer fest, dass ich möglicherweise auch Verstärker dieser Angst bin, indem ich vielleicht diese seelische mRNA dann doch nicht ganz abwehren konnte. Also da würde ich gerne auch nochmal genauer drüber nachdenken, aber ich glaube, dass es vielen momentan so geht, dass man sich aus Gründen oder eben auch grundlos völlig ohnmächtig, erschöpft, gestresst, traurig, niedergeschlagen, schwermütig und sonst irgendwie fühlt. Und das, was dagegen hilft, ist, miteinander zu reden.
Ja, aber das heißt ja nicht...
So, ein, so dieser Sven, ne? Ich muss es mal sagen, es gibt ja den Resilienz, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Das, und es gibt den Resil-Sven. Und wenn man mit dem Sven spricht, dann ist das besser als der Resilienz, weil dann hat man nämlich wirklich einen Kontakt und hat nicht irgendeinen Phantomgegner oder sonst irgendwas, sondern da kommen wir wieder dazu, was sind die Kraftquellen unserer Existenz? Und das ist eben die Beziehung. Mhm.
Gut, aber jetzt lass mich dann wenigstens noch kurz ergänzen als Fußnoten zu deinem, wie ich finde, brillanten Bild. Also das heißt, wir haben ja eine Impfung erlebt in den letzten 2 Jahren. Nicht nur, also das Vehikel, um austauschbar im Körper irgendwelche Krankheiten zu besiegen. Also dieses Transportschiff, was mRNA ja ist, zumindest die Idee. Und das haben wir ja auch seelisch erlebt. Das heißt aber, die ganzen überzeugten Geimpften, auch seelisch Geimpften, sind dann eher super Shedder. Und das würde so sein, dass man deswegen betrifft dich diese diffuse Angst auch, obwohl du bist da gar nicht reingefallen auf dieses Ding. Aber dann, dann ist ja gut, wo nehmen wir denn jetzt unseren Optimismus her? Weil das bleibt dann ja auf beiden Ebenen so, wie es ist. Also wir haben einmal jetzt mRNA geimpft, wir haben bestimmte Verhaltensweisen gelernt.
Eingeimpft bekommen.
Ja. Ja. Und das ist jetzt eigentlich austauschbar. Also die Verhaltensweisen, die mRNA-Impfung an sich bleibt, nur der Kern ändert sich leicht. Also man wird dann mal Klimarussen, Fluorona reingießen. Wieder deshalb möchte ich gerne wieder auf den Anfangspunkt nochmal kommen und sagen, wir brauchen ein anderes. Wir hätten von Anfang an ein anderes Mindset gebraucht.
Überhaupt kein Mindset. Das ist halt schon, das ist
Geisteshaltung.
Genau. Das ist schon ein schlimmer Begriff. So. Aber ich habe mir jetzt ein neues Mindset runtergeladen.
Gut, ist ja gut. Ja, das ist ja recht. Ja. Rette unsere Mutter, Vater, Eltersprache. Du hast recht.
Mutter, bei mir ist es die Muttersprache. Vaterland und
ja,
Muttersprache.
Muttersprache, ich weiß, ja, aber es heißt ja Elternsprache Land.
Herkunftssprache.
Ach so, okay. Herkunftssprache. Gut. Okay. Was wir noch kurz erwähnen wollten, aber das können wir auch fast unter den Tisch fallen lassen oder bitte zur Prüfung hinausgeben an unsere freundlichen Zuhörer, die ich übrigens sehr schätze. Ich muss das nochmal. Darf ich das kurz sagen? Wir machen wahrscheinlich, wenn wir jetzt es endlich hinbekommen, es richtig zu bauen, werden wir ein, ich frage für einen Freund, wir werden uns ein zweites Mal in der Woche treffen, wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht genau, Dienstagabend, und zwar dann live.
Zum also, Anfassen.
Ja, dieses Jahr Premiere, heißt es, es wird kurz vorher dann aufgezeichnet, wir müssen den Ton so schick machen, danke Matti. Aber so richtig live mit der Chat an und wir lesen auch den Chat und dann können wir endlich dieses Ganze, was ich immer auf dem Tisch habe, diese herrlichen Briefe in Mengen, also einfach auch mal die Fragen beantworten und die Anregungen aufnehmen, weil ich häufiger es so unterbrich mich, wenn ich zu viel rede, aber häufiger es habe, dass ich denke, das war ein etwas, was das haben die und die und die Briefschreiber wollten das und das wissen und jetzt schreibt jemand das und das und das. Jetzt müsste ich die ja eigentlich vernetzen. Das darf ich aber ja gar nicht. Datenschutzverordnung. Ich kann sie einfach Leute irgendwie hin und her die Adressen weitergeben. Aber wenn wir sagen, wir machen das mal live und vielleicht kommen ja ein paar Menschen mit, das werden wir auch nicht bei YouTube machen, aber das geben wir nochmal bekannt, wie wir das genau machen. Da freue
wir
ich
haben
mich
ja wirklich
drauf.
Tolle Zuschauer. Also es gibt sogar ein paar, die meisten, die verstehen sogar unseren Humor. Das ich finde immer super, wenn jemand noch nicht so häufig dabei ist und auch so nicht so unbedingt den Sinn für Ironie entwickelt hat. Aber also, wir haben so richtig Gourmets. Wir verstecken da so ein paar Trüffel auch in unseren Formulierungen. Und wenn die dann aufgefunden werden, das ist sehr, 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 sehr befriedigend. Und manchmal, ich lache mich schlapp manchmal in den Kommentaren. Die sind so geistreich und witzig. Also ich ehrlich gesagt, ich lese die mit. Und wenn wir das direkt austauschen könnten, das wäre toll.
Ja, dann könnten wir auch endlich mal die wöchentlichen Kommentare von Ingo vorlesen.
Ingo?
Ingo zum Beispiel, aber auch von Christiane oder eben auch, ich habe jetzt, weiß nicht, ob du
Ingo ist der Größte, der braucht eine eigene Sendung.
das alle gesehen haben. Wenn sowas kommt wie letztes Mal oder vorletztes Mal, das Elias Rockworld, schönes Rockworld, ein schönes Pseudonym, einen so wunderbaren Text wie den Was ist Dummheit schreibt, dass ich das dann auch auf unserem Blog tue, auf Baby Talk, weil ich den Text großartig finde. Und auch das kann man dann ja vielleicht mal vertiefen und noch einige andere Fragen, vielleicht nicht unbedingt die, wie man Dänisch lernt, aber auch das kann man ja mal machen. Ich wollte es nur sagen, wir arbeiten dran und versuchen das mal live hinzukriegen. wo das es dann auch sicher ist und nicht auf YouTube und dass keiner unsere Adressen klauen kann und eure und so. Also wir sind dabei.
So. Ich wollte noch was zum Thema Mangel sagen, wenn ich darf, und wollte aber
zum
auch.
Zum Thema was?
Oh. Der Soundtrack des Gauk-Zeitalters. Ja, das passt doch. Ich habe mir extra da vorbereitet. Ich kann das auf Kommando.
Ja. So ein Zirkus auftreten. Magenknurrende. Matthias. Ja.
Zum Thema Mehl. Also ich find, was ich insofern ganz spannend finde, ist, dass wir natürlich bei Kalkarotte und so weiter, es gibt kein Mehl mehr in der ganzen Region. Ich habe es bei einer Mühle bestellt, weil wir Brot selber backen. Wir ist jetzt ein bisschen beschönigt. Also mein Beitrag besteht ja im Verspeisen der Backwaren, während meine Töchter und meine liebe Frau diese Backwaren erstellen.
Aller Anfang ist schwer, Matthias. Ja, genau, der Lehrling kann schon essen. Ja, Entschuldigung.
Oh ja. Yeah. Ich weiß, dass du das persönlich natürlich kannst und auch über Jahre gemacht hast. Aber ich habe es auch besorgt, das Mehl. Mhm. Und es war über einen Versand möglich. Da ist jetzt die Internetseite dieser Mühle ist zusammengebrochen. Und als einzige Nachricht steht da aber, dass man das im Grunde gar nicht versteht, weil die Silos sind voll. Es gibt keinen Mangel.
Mhm. Sondern?
Es gibt eine sehr hohe Nachfrage. Ich habe keine Ahnung, es wird möglicherweise Spekulationen geben. Ich weiß es nicht. Ebenfalls, ob da eine Order rausgegeben wurde, diese Sachen zu horten. Das gilt ja auch nie fürs Speiseöl. Ja, haben wir auch schon vorher Panzer mit betankt. Also das scheint mir ein bisschen auch eine Reinszenierung der Klopapierkrise von 2020 jetzt zu sein, die wir da erleben. Und in dem Zusammenhang möchte ich auf eine kleine Solidaritätsaktion hinweisen. Ich weiß, dass du dich schon die ganze Zeit darauf freust.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Es gibt ja gut. Ja, es ist das Programm Die Braune Spur. Das ist eine Art Solidarität mit dem Krieg der Ukraine. Und es geht ja darum, dass man dem Putin ja durch den Verzicht auf Heizen, Autofahren auch mal zeigen kann, hier, Putin, das ist nicht in Ordnung, wir sind gegen diesen Krieg. Und diese kleine Gruppe, Hashtag die braune Spur, verzichtet jetzt zugunsten des Krieges auf Klopapier. Als ein soziales Zeichen, ja, es ist tatsächlich auch knapp bei Kalkarotte und jeder, der möchte, kann sich tatsächlich anschließen, Hashtag die braune Spur, Solidarität für den Krieg mit Ukraine.
Ja, muss man sich da ausweisen? Nee, also das muss das nicht belegen. Das reicht, dass man
kann da sich erklärt. Fotos
okay, gut.
Auf den sozialen Netzwerken posten, aber in dem Bereich interessiert mich das nicht so. Auch das mal wieder mal eine kleine Medienkompetenzübung, liebe Zuschauer.
Ja.
Ja. Ist Fäkalhumor eine Form der Reinigung der Seele oder belastet sie eher die Fantasie?
Ja.
Bitte entscheiden Sie selbst.
Und ist das jetzt die Steigerung von Frieren für den Frieden? Ja, das ist.
Ja, sowas gedacht.
Ja, ich weiß.
Ja, sowas gedacht. Ich finde ja.
Ja.
Ich meine, wir können. Gut. Und Gauk, von Gauk weiß ich, er ist ganz vorne mit dabei. Er ist also wirklich das. Der Schirmherr dieser Kampagne.
Ja, gut.
Ich fand den schon immer scheiße.
Ja, das ist jetzt, mein Gott, wenn das missverstanden wird, dann geht das
hier. Oh, Gott,
geht das nicht voll in die Hose hier, was wir hier machen. Ja.
So.
Gut, ja, dann schönes Wochenende.
Regression in die anale Phase. Ja. Möchte ich gerade, darf ich es erklären?
Ja.
Vielleicht muss ich es nicht erklären, aber dieser ganze Klopapiermangel ist ja tatsächlich eine Erinnerung daran, dass wir irdische Wesen sind, die nicht davor gefeit sind, ihre Aussonderungen in einer diskreten Weise vorzunehmen. Und selbst Angelina Merkel, wurde mir berichtet, besucht gelegentlich eine Abortanlage. Man mag es nicht, man mag keine Bilder und so, ne? So, ja. Und wenn der Fokus auf sowas gelegt wird, dann sind wir ja nicht mehr die souverän denkenden Menschen, sondern wir haben ja letztendlich damit zu tun, Schließmuskelkontrolle. Es ist in der Psychologie, du weißt es, Freud, ja, ist ja die Frage darum, überhaupt Kontrolle über seinen Körper zu gewinnen und ist ein konstitutiver Baustein der psychischen Entwicklung. Wenn du Menschen das Gefühl von Kontrollverlust in diesem Bereich bescherst, indem du ihnen dieses elementare Hygienemittel vorenthältst, kollektiv, dann werden die Menschen sich eher sorgen, wie sie diese Körperfunktionen kontrollieren, als ob sie sich um sowas wie Grundrechte kümmern oder um anderes. Ich halte das tatsächlich, wenn du die, kennst du diese Bedürfnispyramide von Maslow? Sagt dir das was? Da wird so aufgetürmt, gibt so ganz basale Bedürfniskörperfunktionen und ganz oben an der Spitze geht Selbstbestimmung, Politik und so weiter und so weiter. Mhm. Und als politischer Stratege kannst du doch Menschen gut damit beschäftigen, sich um ihre Vaginalhygiene zu kümmern, während sie eigentlich darum betrogen werden, Grundrechte wahrzunehmen und so weiter und so weiter. Ich halte das nicht für einen Zufall, dass das Zeug knapp wurde.
Aber das wäre dann schon die unterste Schublade auf der Pyramide.
Das ist die unterste Schublade.
Okay, also Klopapier ist in der untersten Schublade, das denke ich auch, ja. Dazwischen gibt es ja noch ein paar andere Stufen, oder? Also dieses...
Genau.
Gut. Dann ist das ein sehr amtlich zutreffender Hashtag, den du da eingelegt hast. Ja.
Also ich finde auch.
Deutlicher kann man sich ja nicht im Kern und an der Wurzel des Seins solidarisieren mit. Ja, ich bin da mal nicht dabei, aber gut.
Nein, ich auch nicht. Ich solidarisiere mich auch nicht mit Krieg.
Du solidarisierst dich nicht mit Krieg, sondern über.
Ich distanziere mich.
Ach, du distanzierst dich über, stimmt.
Du hast nicht zugehört, das war ja schon.
Nee, das ist immer so. Soll ich auch noch zuhören? Ich sitze hier jetzt jede Woche mit dir und soll ich auch noch zuhören? Was ist das für eine Idee? Wer hört denn heute noch zu? Also senden ja, aber zuhören nicht. Das ist halt habe ich neulich gesehen. Das fand ich sehr schön, die Gesprächskultur der Generation Twitter besteht dann so, also die Debattenkultur, ich stelle jetzt irgendein Statement hin und danach blocke ich alle.
Das scheint mir ich schmeiße eine Stinkbombe und renne
weg. Ja, genau, ne? Lauf weg. Ja.
Ja, das, da hat die bestimmt hier die Emmy Fester, die hat das auch so gelernt.
Ja. Naja, aber das ist, wir haben auch, sprachen ja darüber, dass wir kriegen ja auch gelegentlich dann mal kritische Mails und die dann aber andererseits auch wieder sehr, sehr schätzen, was wir hier machen. Wir sind uns ja gar nicht immer einig. Und auch darauf antworte ich dann, soweit ich das überhaupt kann. Du weißt ja, letzte Woche hatten wir mal von Helga, liebe Grüße, irgendwie eine Mail, die uns dann sagte, dass wir sollen jetzt nicht anfangen, Masken zu verkaufen. Das wäre ja das allerletzte, weil ich ja
letzte Woche
dieses Tuch um hatte.
Halstuch missverstanden.
Ja, was heißt missverstanden? Aber das muss man dann ja eben auch aushalten, gegenseitig. Und sagen, nee, das war ein Tuch und die Idee war ganz lustig. So. Und das wird auch nicht verkauft. So.
Obwohl die Leute das super fanden, wie du damit Frauen sichtbar gemacht hast.
Das ja, das stimmt. Ja,
ja, und jetzt? Wollte ich noch sagen. Wochenende? Ich wollte noch was zum Thema Impfpass sagen.
Ach so, Impfpass. Ist denn jetzt Impfung? Ich verfolge das nicht mehr. Also ich habe jetzt gesehen, das neue Infektionsschutzgesetz erlaubt jetzt Einzelnen zu verschiedenen Tageszeiten und nach Sternzeichen mal keine Maske zu tragen im Bus. Das wird sicherlich hier in Niedersachsen wieder sehr, sehr detailliert mit vielen lustigen Icons und Symbolen mir erklärt, sodass ich es nicht verstehe. Also gehe ich einfach weiter mit Maske schwimmen. Nee, du wolltest was sagen. Impfpass. Ist jetzt Impfpflicht?
Ja, ich weiß es nicht. Wir wollten ja auch noch darüber reden, dass man ja zu dieser Impfpflicht auch überredet wird durch staatliche Zwangsmaßnahmen. Darüber sollten wir vielleicht gleich sprechen. Also nur mal zwei Gedanken und das finde ich gut. Wir hatten das Schöne ist, wir sind heute wieder so zerstreut. Das finde ich
ja,
gut, dass wir das nicht so an dem Punkt abhandeln, wo es gepasst hätte, sondern später nochmal. Ich habe gehört, dass manche Menschen, ich weiß nicht, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber dass manche Menschen tatsächlich nur Dokumente auf dem Schwarzmarkt erwerben, die den Eindruck erwecken, sie wären geimpft. Mhm. Ja, es gibt's echt, angeblich gibt es dafür einen Schwarzmarkt. Das geht doch gar nicht. Ne? Aber stellen wir es uns mal vor, es gäbe das. Und dann hat mir jemand gesagt, wenn es eine wirkliche Pandemie gäbe, dann gäbe es einen Schwarzmarkt für Impfstoffe und nicht einen Schwarzmarkt für gefälschte Impfpässe, oder? Mhm.
Ja.
Das hat mich nachdenklich gemacht und dann hat ein anderer guter Freund noch gesagt, was eigentlich die Funktion des Impfpasses mal war und wie der sich verändert hat. Und den Gedanken fand ich auch bemerkenswert, denn eigentlich war das eine Erinnerungshilfe für dich selber, was du schon hast und was nicht und ob du was brauchst und dass du nicht zu selten und nicht zu häufig dich impfst, dass du das so ein bisschen als Erinnerungshilfe. Ja? Mhm. Und scheinbar wird das jetzt zum wichtigsten Dokument für Länderwechsel, das Aufsuchen von Orten im Inland und so weiter. Das ist auch schrecklich, oder? Wie so ein Dokument plötzlich umgestrickt wird.
Naja, das hatten wir irgendwie auch schon mal vor circa 4,5 Monaten thematisiert. Das ist ja gar nicht das. Also das Ziel ist dann zu sagen, jetzt einen Impfpass solltet ihr auf jeden Fall alle haben, auch wenn er in vielen Ländern der Welt ja irgendwie schon wieder fällt oder bröckelt, dieser Pass. Aber das ist natürlich die Idee am Ende zu sagen, gut, ja, wir lassen jetzt gelegentlich auch mal locker. Hauptsache, ihr seid alle digital erfasst. Genau. Selbst wenn da bei dir nur drin steht, Matthias ist gerade mal nicht geimpft oder möchte das auch nicht oder hat einen guten Grund, das nicht zu tun. Das Entscheidende und Gefährliche daran ist eigentlich der Pass an sich.
Genau.
Und das ist dieses Spielchen, das sie jetzt treiben und das sie sicherlich auch noch ein bisschen länger treiben können. Am Ende haben wir alle so einen Pass, in dem das alles vernetzt ist, was uns betrifft. Ja. Also da gilt es wieder zurück auf Staat und sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht.
Genau.
Und wir lassen uns auch nicht für angebliche Sicherheit jetzt verkaufen, dass das eine gute Idee ist. Nein, ich möchte das nicht. So, ich möchte nicht, dass
wir. Wenn das so sicher wäre, warum kriege ich dann ein Zwangsgeld, ne?
Ja, das Zwangsgeld.
Deswegen, das musst du mal erklären, das habe ich nämlich auch nicht verstanden.
Nein, wir wollen
ich das dachte ja so, wenn man sich nicht impft, dann kommt dann irgendwann so ein Brief, lass dich impfen, nee, möchte ich aber nicht, dann doch, musst du doch, nee, möchte ich nicht, ach geh doch, ach nee, komm, kriegst einen Termin, nee, konnte ich jetzt nicht und so. Und dann kommt irgendwann so eine Rechnung, zahlst du 2.500 Euro und dann sagst du, nee, bezahle ich aber nicht, klage ich dagegen und dann lege ich Rechtsmittel ein und dann wird ganz vor Gericht und dann so in 100 Jahren sage ich, ach nee, mache ich vielleicht doch oder vielleicht nicht so. Ne? Das dachte ich ja. Mhm. Bis dann das Dokument aufgetaucht wird, das ist glaube ich der Entwurf, dieser fraktionsübergreifende Entwurf, in dem dann gesagt wird, ja, da wird auch das Mittel des Zwangsgeldes gezogen, nicht Haftandrohung, sondern wir werden genau. Mit
Haftandrohung,
Geldentzug
oder Erzwingungshaft ist ausgeschlossen. Das ist ja das
Humane, das ist
die gute Nachricht. Man geht nicht in den Knast, wenn man sich der Impfung verweigert. Wir sind ja beide keine Juristen. Ich bin nur drüber gestolpert und fand es dann, so mal gebe es mal gerne in die Runde. Hat vielleicht jemand wie letztes Mal bei dem Lastenausgleich noch irgendwie einen Kommentar dazu oder so, dass man sagt, es gibt neben dem Bußgeld, gibt es ja dann auch noch das Zwangsgeld. Das ist ja so auf, ich gucke mal hier gerade auf Seite 20, stehen Paragraph 54c steht in diesem Gesetzesentwurf. Zur Durchsetzung der Anforderungen nach bla bla ist es ausschließlich, keine Haft, das Zwangsmittel des Zwangsgeldes zulässig. Aber das heißt, wenn man dann genauer hinschaut, es sind nicht nur die 2.500 Euro Strafe fällig, sondern um das durchzusetzen, vorher, nachher, kann man auch 25.000 Euro gegen dich verhängen, je nach deinem Einkommen, bis zu 25.000 Euro. Und zwar nicht nur einmal, sondern häufiger. Gerne mal auch viermal nacheinander, wenn du dich 4 Booster-Shots verweigerst. Das geht dann rüber ins Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Paragraph 11, Zwangsgeld. Das ist mir als zu kompliziert. Ich finde schon die Anlage skandalös, also dass die von mir gewählten Parlamentarier auf Seite 54 einen Haken dahinter machen, dass man theoretisch den Herrn Burchardt auch mit 100.000 Euro zur Kasse bitten kann im Jahr, wenn er sich nicht impfen lässt. Das ist ja die Kurzfassung. Und das finde ich, auch wenn du sagst, hast ja recht, das Geld ist ja eh nichts mehr wert, für 100.000 Euro kriege ich ja
das im Herbst war ja, mein, ich dachte erst, die hätten die Inflation reingepreist. Also ich dachte, also sagen wir mal, 2.500 Euro, da kriege ich vielleicht nächste Woche noch einen Liter Diesel für. Mhm. Da sind 25.000, die habe ich ja 10 Liter, dann fahre ich halt einmal weniger zum Brötchen holen. Ah, nee, ja. Wir backen ja selbst, aber weil so, verstehst du, weil so als Beispiel. Ne?
Ja. Ja, also das kann man einfach. Wir machen das mal, wie wir es gerne machen. Wir tun das mal in die Videobeschreibung oder in die Plankenpost, wenn das zu viel wird und legen da mal die Links hin, weil ich hätte da natürlich wahnsinnig gerne Einschätzung, falls jemand zuhört, der ein bisschen mehr von Jura versteht und dieses Gesetz, das wieder mit vielen anderen Gesetzen zusammenhängt, ob ich das richtig verstanden habe. Also es ist nicht nur einmalig, sondern es ist wiederholt zu verhängen, durchaus möglich. Und ich glaube, dann sollten wir doch darüber zumindest noch mal reden, mit denen, die das Gesetz verabschieden, weil ich das finde ich jetzt übertrieben. Selbst wenn man nur feststellen muss, wie hoch das Zwangsgeld gegen dich oder mich ausfällt, muss man ja deine Vermögensverhältnisse, den Schuldenstand und was nicht alles kennen. Also du musst es ja alles offenlegen und dann haben wir das auch gleich wieder digital irgendwo, wo ich es nicht hinhaben möchte. Mhm. Das ist, ja, Wir geben das mal mit den Links zur Prüfung und bitten um
Hinweise. Aber ich verstehe das nicht mit dem Zwangsgeld. Ich verstehe das so, auch in der Konstruktion nicht. Also wenn ich ein Vergehen mache, indem ich mich einer staatlichen Anordnung widersetze, dann werde ich jetzt eine Strafe geben. Mhm. Aber Zwangsgeld, das ist ja auch nicht nur mich für ein Vergehen zu bestrafen, sondern mich zu einem bestimmten Tun zu zwingen. Das ist die Idee, ja?
Genau. Ja, das eine ist eine Sanktion.
Die tun mir also so lange weh, bis ich
das Bußgeld ist die Sanktion an sich. Also, dass man sagt, das ist das. Aber das Zwangsgeld ist eben das Druckmittel, wenn du versuchst, dieser Sanktion dich zu entziehen. Das
sind Ach so. Also aber wenn ich die 2.500 Euro zahle, dann...
Dann muss man dich ja... Ich denke, aber wir wissen beide nicht, wie oft es denn jetzt dann droht mit den 2,5, mit dem, wofür man nächste Woche noch ein Eis kriegt. Okay, aber trotzdem. Nee. Ja, so, gehen wir mal zur Prüfung frei. So, und was machen wir jetzt? In die Sonne?
Nee. Nee, ich wollte noch was loswerden.
Ja.
Mir ist was aufgefallen, dass die Militarisierung der deutschen Außenpolitik oft unter dem Namen Verantwortung übernehmen geschieht. Hast du das schon mal gehört? Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Hat jetzt hier die Annalena hat das jetzt gesagt.
Ja.
Finde ich sprachlich eine ganz interessante Verwendung, weil eigentlich heißt es ja, wir greifen nach der Macht und tun so, als wäre uns das irgendwie zuwider und als würde das ein Opfer darstellen. Und deshalb heißt das, wir müssen mehr internationale Verantwortung übernehmen. Oder?
Ja. Ist dir das schon mal aufgefallen, die Formulierung? Also, was meinen Sie denn damit? Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt.
Übernehmen. Bitte?
Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt.
Ja, so. Ja, ja. Und wir müssen auch, einfach weil wir auch die stärkste Volkswirtschaft sind, müssen wir auch mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, uns aktiver in die Verteidigung der westlichen Werte auf anderem Territorium einbringen.
Der westlichen Werte?
Ja, oder
was mit Waffen, meinen Sie?
Ja, natürlich, ja. Ja,
okay, achso, ich dachte so. Ja. Mhm.
Nein, die Demokratie wird in Flächenbombardements beworben.
Sehr schön.
Ja. Und das, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass interessanterweise immer die Grünen in der Regierung sind, wenn wir in den Krieg ziehen.
Ja.
Ja, und wenn ich mich nicht völlig täusche, hatten die doch auch mal eine Beziehung zur Friedensbewegung, oder?
Ja, das ist also die Älteren wie wir, zum Glück haben wir ja nur Zuschauer, die so alt sind wie wir. Wir erinnern uns, ja. Doch, ja. Gab mal sowas an den Anfängen.
Hm? Und dann habe ich gedacht, ist das vielleicht ein Muster? Ist es nicht immer so, dass diejenigen Dinge machen müssen, die gegen ihre eigene Klientel geht, um dafür Akzeptanz zu sorgen? Also hätten die Grünen nicht rumgeschrien, wenn eine CDU-Regierung diese 100 Milliarden in den Verteidigungshaushalt gesteckt hätten. Und wenn es die Grünen tun, ist es okay. So wie sozusagen der Sozialabbau, dafür ist die SPD zuständig.
Und für
das Schulden machen und die Subventionen, das macht die FDP.
Ah ja. Okay. Ja. Du meinst, dahinter steckt irgendein finsterer Plan oder eine Methode?
Nein, also, das ist alles Zufall.
Nein, nicht im Ernst. Also, ist interessant, weil dann ist die Verzweiflung natürlich grenzenlos, ja. Also wobei die Grünen sind ja schon lange olivgrün.
Ja, ja.
Aber du hast natürlich recht. Das heißt, das treibt uns dann tief in die Verzweiflung.
Die CDU befreit uns von unserer Tradition.
Mhm. Das ist die Grünen schalten die Atomkraftwerke wieder an.
Ja.
Und führen Krieg. Ja.
Ja.
Okay. Das ist eine interessante Form von geistiger Zerrüttung, dass man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, wen man noch wählen kann. Aber wählen wird ja sowieso überschätzt.
Ja.
Wollen wir ja gar nicht mehr.
Ja, im Grunde musst du die Opposition wählen.
Ja, immer. Ja, welche?
In die Opposition jemanden wählen, also nicht.
Ach so, ja.
Du musst vermeiden, dass das, wofür du dich interessierst, irgendwie an die Macht kommt.
Mhm.
Also sie...
Okay, vermeiden.
Oder wir probieren es mit der direkten Demokratie. Können wir auch nochmal drüber
reden. Ach ja.
Ja. Ja, mit dem Verantwortung, wenn ich das noch zu Ende bringe, ist, die wollen ja alle, die reißen sich ja alle auch nach der Verantwortung, also dieser Macht, letztendlich meinen sie damit Macht, aber wenn es darum geht, sich mal irgendwas zurechnen zu lassen und Verantwortung zu übernehmen im Sinne von auch für was einstehen, was man verzapft hat, da ist man ja ein bisschen zurückhaltender, habe ich so den Eindruck.
Ja, du meinst mit Verantwortung dann übernehmen, oder?
Genau, ja, das sind ja... man sich oft dann auch übernommen.
Ja, ich habe mich mit meiner Verantwortung übernommen, ja. Das heißt dann aber nur, ich gehe dann mal, wenn überhaupt.
Genau.
Ja.
Das ist ja ein Aspekt von Zurechnung. Ich war es. Aber wer ist denn noch zurechnungsfähig und zurechnungswillig?
Attest möchte ich auch. Ich will auch einen Attest, nicht nur die. Ja, kriege ich
wofür
das? Ich meine, das nützt mir, ach, weiß ich auch nicht, Sven möchte nicht mehr teilnehmen und möchte seinen eigenen Kurs, ja, sein eigenes Land oder sein eigenes Reservat oder weißt du ja. Aber es, ja, das normale Attest nützt mir ja auch nichts.
Nee. Da möchte ich jetzt vorwarnen.
Wovor, vom Attest?
Ich habe mit einem ganz lieben Freund und psychosomatischen Arzt über meine Neigung, wenn ich mich etwas entziehen will, krank zu werden, gesprochen. Und der sagt, man könne auch nicht mitmachen, wenn man nicht krank ist, sondern einfach auch aus anderen Gründen. Zum Beispiel, wenn man was anderes vorhat.
Ich habe einen Termin. Ja.
Ich habe einen Termin.
Kann mich nicht impfen lassen, ja.
Ja, ich glaube schon, dass es irgendwie das, dieses, ihr dürft mir das nicht antun, ich bin doch krank. Oder ich brauche ein eigenes Land, ich halte das nicht aus. Dass der Preis ist so hoch. Ich glaube, wir sollten politisch formulieren und sagen, wir wollen das nicht. Behaltet euren Dreck für euch.
Diesen Dreck im Sinne von die Gentherapie oder diesen Dreck ganz generell?
Alles, 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 wovon ich gesprochen habe. Diese ganzen seelische mRNA, dieses
ja.
Weg damit. Das dürft ihr gerne behalten. Ich möchte das nicht.
Ja, aber auch das, wir sprachen darüber auch schon mehrfach. Also mir fehlt weiterhin, du weißt das, meine naive Forderung ist ja nicht ernst gemeint, Schleswig-Holstein und so weiter, aber mir fehlt, das ist alles nicht zielführend, was wir machen. Auch das ist ja ein Gegenstand der vielen, vielen Briefe und Kommentare auch teilweise, dass die Forderung berechtigt ist oder die Frage an dich und mich und andere, was machen wir denn jetzt? Und was wollt ihr denn jetzt? Wir haben keine Story, kein eigenes Narrativ. Wir haben einfach nur die Idee, ja, wir hätten das irgendwie so gern wie vorher, nur besser. Ja, ich weiß, dass du, da sind wir beide aber ja auch nicht einig, weil ich glaube, es gibt diesen Weg zurück nicht und man braucht eine andere Story und ich lese so viele Vorschläge von Leuten, wie man das machen kann. Das müssen wir wahrscheinlich nochmal verhandeln irgendwann.
Das machen wir gerne. Ich kann es auch gerne genauer sagen. Ich will es ja nicht wie vorher noch besser, indem ich zurückgehe, sondern ich möchte ja zum Wesentlichen.
Ja, ich weiß, aber die Mehrheit.
Das ist nicht in der Vergangenheit, sondern das ist in der Zukunft.
Gut, aber die Mehrheit der Leute, ob nun wegen oder schon vor der Impfung oder der Behandlung, möchten das ja nicht, was du möchtest.
Die möchten das schon, die müssen nur noch davon überzeugt werden.
sehr schöner, der Pate Borchardt. Nein, das ist ein Angebot, das sie nicht ablehnen können.
Das ist auch ein großes Missverständnis. Ich will ja auch gar nicht, dass das, was ich mir vorstelle, wirklich ist, sondern ich möchte, dass das, was ich mir vorstelle, diskutiert wird, wenn wir gemeinsam etwas verwirklichen. Und das ist nur, dass das von dem, was überzeugt, verwirklicht wird und das, wovon man mich überzeugt, dass es nichts taugt, das muss auch nicht verwirklichen. Ich will darüber sprechen. Aber das machen wir anders. Ich möchte
die Menschen wählen diese Parteien. Sie geben in Umfragen an, dass sie das alles richtig finden. Sie möchten strengere Gesetze, sie möchten weniger, möchten die Masken länger behalten.
Dürfen sie? Ich würde mich sogar dafür einwenden, wenn Maskenverbot käme oder Impfverbot. Ich würde auf die Straße gehen für diese Menschen und sagen, wer will, darf sein Leben lang Maske tragen.
Die möchten, dass du auch die ganze Zeit Masken trägst und dass du auch dauernd geimpft bist.
Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Aber du drückst dich jetzt davor, weil du jetzt befürchtest, wir kommen jetzt zu einem sensiblen Thema, liebe Zuschauer, wovor der Sven sich auch jetzt gerne mit einem Attest davon schleichen würde, weil wir möchten auch den Menschen, den Ressel Sven, ein bisschen besser kennenlernen. Wir hatten.
Ja,
wir sind einmal aneinander geraten in der Todessendung und da war ich etwas überrascht, als ich die Liebe als Motiv, als Gegenkraft gegen die Todesangst stark gemacht habe. Und wir sind ja auch dabei, ein gemeinsames Buch zu schreiben, diese Wege aus der Lebenshilfe. Und da war ein Satz drin, der mich ein wenig mit Fragezeichen zurückgelassen hat. Und ich möchte die Gelegenheit, der Sven jetzt nicht entrinnen kann, auch nicht verstreichen lassen, mit ihm über Liebe zu sprechen und seine Vorstellungen dazu. Und dieser Satz, der mich so erschrocken hat, ist, wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, dann antworte, definiere diese drei Begriffe. Mhm. Das hast du geschrieben und hast das nicht nur für dich geschrieben, sondern auch als Rat an deine drei Kinder. An deine Tochter, glaube ich, oder? Ist das?
Ja, an alle drei. Ich habe ja mehrere.
Ja.
Das hat dich erschrocken.
Erklärst du mir, was du damit...
Ja, warum hat dich das dann erschrocken?
Du drehst das jetzt um, das ist eine alte Psychologentechnik, dass man die Frage, die einem gestellt wird, mit einer Gegenfrage kontert. Diese Spiegeltechnik lasse ich jetzt nicht so. Ich möchte von dir jetzt
wissen. Kommst du ja gar nicht raus. Was ist denn da? Und es ist doch selbstverständlich, dass man das so macht und amüsant und die Freude ist groß. Also welches von den drei Wörtern in dem Satz hast du nicht verstanden? So lautete die ursprüngliche Frage. Also ganz unschuldig. Gut, ich beantworte das von meiner Seite aus, dass du mich deswegen bedauerst, weil ich solche Fragen stelle. Das verstehe ich einerseits.
Nee, ich war überrascht, weil, also wenn mir jemand sagt, ich liebe dich, dann sage ich nicht, definiere diese drei Worte, sondern dann nehme ich die Person in den Arm, fange an zu knutschen und gucke, was sonst noch so geht.
Mhm. Ja, okay.
Das ist schon. Und du fängst an, definiere diese drei Worte.
Ja, also durchaus.
Das ist doch erklärungsbedürftig.
Ja, also du hast jetzt schon das eingeschränkt mit dem Lieben, aber das können wir da ja stehen lassen. Das heißt, wenn du den oder diejenige sofort anfängst zu knutschen, die sagt, ich liebe dich, dann scheint es sich hier um zwei Erwachsene zu handeln. Und die, ja, also früher waren das Mann und Frau. Also ja, der Begriff der Liebe, den können wir ja gleich ein bisschen weiter vielleicht fassen. Der Rat für meine Töchter war ja nur, wie gesagt, also mit einer launigen Art hoffentlich formuliert, dass ich sage, du müsstest wissen, wer bist du, wer ist der andere? Oder ich müsste dich fragen, wenn dieser Satz kommt, ich liebe dich. Also für wen hältst du mich, für wen hältst du dich und was verstehst du unter Liebe? Weil ich es gefährlich finde aus der Erfahrung, wenn man ganz unterschiedliche Vorstellungen hat von Liebe. Also wenn der eine sagt, das heißt, ich finde dich knorke und will knutschen, und der andere sagt, das ist für mich bedingungslose Güte. Das wäre, wenn dir aus dieser Liebe eine längerfristig übers Knutschen hinausgehende Beziehung werden soll, wäre es gefährlich, wenn die Definitionen so unterschiedlich sind. Deswegen wollte ich meinen Töchtern sagen, bevor du das ernst nimmst und bevor du dann auch noch Kinder in die Welt setzt, dann kläre doch bitte, was der andere unter Liebe versteht, weil sonst könnte es langfristig... Könnte das schief gehen im Sinne von links Stöckelschuh, rechts Sneaker? Also, dass wenn man da irgendwie nicht so ganz, sich nicht so ganz einig ist, unausgesprochen, dann könnte es gewaltig ins Auge gehen.
Du meinst, die Übersetzung in eine geteilte Lebensform gelingt einfach besser, wenn man sich klar ist, was man da teilt.
Deswegen bin ich auch, glaube ich, gar nicht weit weg von dir. Dann bist du ja auch so ein Prämissen- und Definitions-, ich sag jetzt nicht das hässliche Wort, aber Junkie. Also du bist ja auch, du legst ja großen Wert darauf, dass man, du legst Dinge auf Worte auf die Goldwaage. Und gerade bei Liebe finde ich das extrem wichtig. Wenn es über das Knutschen hinausgehen soll, das würde ja dann, da kann man ja sagen, ja gut, hast recht, möchte ich dann auch so machen, aber.
Das verstehe ich jetzt. Jetzt verstehe ich den Punkt besser. Mhm. Trotzdem unterstellt es ja erstmal, dass es divergierende Vorstellungen gibt, was sicherlich auch der Realität entspricht, und macht es aber zu einem intellektualistischen Prozess.
Ja, weil das sehen, lass mich nur kurz dazwischen fragen. Was verstehst du denn unter Liebe?
Überhaupt nichts. Ich kann das gleich erklären, aber ich gehe auf jeden Fall nicht mit so einer Definition mit. Also wenn jetzt jemand kommt, ich sage jetzt jemand meiner Frau, ich liebe und definiere, dann sage ich, oh Gott, das kann ich gar nicht definieren. Ich würde mich sogar weigern, das zu definieren. Ich würde sagen, hör mal, wir begeben uns jetzt hier in eine gemeinsame Geschichte, in der wir mitgerissen werden in verschiedenen erotischen Qualitäten, in karitativen Aspekten, in geistigen Dingen. Und da würde ich erstmal gucken, was passiert, bevor ich da anfange zu definieren. Wenn ich anfange zu definieren, dann schneide ich mir selbst ja die Geschichte an, auch wachsen können an diesen Ereignissen der Liebe und so. Aber wir wollten eigentlich über dich sprechen,
glaube ich. Nee, jetzt redest du ja von Verliebtheit. Also das, was du gerade beschreibst, ist ja gar nicht Liebe, oder? Das ist ja so irgendeine Form von geistiger Umnachtung und Verliebtheit. Da trenne ich ja auch schon, also. Was verstehst du unter Verliebtheit, würde ich auch nie fragen.
Ach so. Ach, Verliebtheit hat mit Liebe nichts zu tun. Ich werde gleich ein bisschen was Philosophisches dazu sagen. Als würde ich dich gerne nochmal, das ist ja toll, also auch im Zoom heißt es ja pinnen. Jemanden so festnadeln.
Ja. Ja. Gut, dass du das gesagt hast. Ja, du wolltest mich jetzt festnadeln. Mhm. Ja, okay, auf was denn? wenn ich den Ball zurückspiele.
Ich will das schon auch wissen, was, warum du eher so von einem, also ich bin da naiv, ich habe vielleicht das große Glück, auch bei allen Konflikten in der Beziehung meiner Eltern sehr geliebt worden zu sein als Kind. Zumindest von meiner Mutter, dass ich auch in meiner Ehe mit allen Aufs und Abs auch sehr viele glückliche Momente hatte und eher, ohne dass irgendjemand mich mal gefragt hätte, wie ich es definiere, aber das ist wahrscheinlich, weil ich auf der Sonnenseite des Lebens sehr lange leben durfte. Habe ich möglicherweise da eine etwas naive Haltung zu. Das kann sein, ne?
Ja, das ist...
Okay, ich würde jetzt, das weiß heißt, nicht, ob ich das jetzt darf, aber du hast mal begonnen auch zu erzählen, dass auch schon in deinem Elternverhältnis dein Geschlecht zum Problem geworden ist. Ja? Willst du dazu was sagen?
Oder nein, ja, dazu kann ich auch was sagen. Aber erstens bist du ja dann glücklich und beneidenswert. Also ich verstehe dann, wenn du sagst, du hast Liebe erfahren als Kind. Ja. Das würde für mich übersetzt, wenn ich das richtig verstehe, heißt das, man hat dich akzeptiert als das, was du bist und möglicherweise das auch noch befördern wollen. Zumindest hat man nicht von dir irgendwas verlangt, also nicht Liebe an irgendwas geknüpft und gesagt, wenn du das und das und das machst, liebe ich dich. Sondern Man hat dich geliebt, also man hat dich bedingungslos gut behandelt. Und das ist für mich die Definition. Lass mich gleich das verfeinern.
Es geht auch mehr, und nicht nur um das Behandeln, sondern man hat mich nicht immer gut behandelt. Es gab auch Missverständnisse.
Nein,
und Konflikte, aber ich war als Person, das hatte verschiedene Seiten, jetzt, wenn ich jetzt mal auspacke hier biografisch. Also das eine ist, dass zumindest, da waren zwei Spuren in meiner Familie unterwegs. Da war einerseits diese bedingungslose Liebe, so wie du bist, bist du in Ordnung. Und das andere war, du musst dir was verdienen, um was zu gelten. Und das war eine christliche Spur, die dann am Werke war, hier, also Max Weber, protestantische Arbeitsethos, du bist nur was wert, wenn du was leistest. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich hatte ein Missverständnis als Kind bei der Deutung des Satzes, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Habe ich das erzählt in der Sendung? Nee, ne?
Dann mach's nochmal, also ich habe es vergessen, ja.
Gut, also, weil ich dachte, wie verstehst du diesen Satz? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen?
An das Dachdecker immer oben bleiben.
Genau, so habe ich es nämlich auch verstanden. Ja, also eigentlich ist ja gemeint, man wächst heran und kommt zu Kräften und man ist nicht fertig, so wie man von Gott. Ich dachte, dass der Himmel voller Stangen hängt. Und da ist man nah bei Gott und da hängen dann so die Meister oben und halten sich fest, haben so lange Bärte und sagen, ich bin der Meister. Und dann komme ich mit meinen kleinen Kinderärmchen und werde an diese Stange gehoben und weil ich ja noch kein Meister bin, falle ich dauernd vom Himmel.
Ach so, okay.
Und gerate in die Gottesferne.
Ah.
Und das ist natürlich eine grausame Botschaft im Hinblick auf geliebt sein und nah sein an dem, was einem Kraft gibt. Also diese Spur kenne ich tatsächlich auch. Aber auf der anderen Seite habe ich eben, also in der faktischen Liebe durch meine Mutter, mich immer in Ordnung gefühlt und meine Existenz bejaht, was sicherlich ein Geschenk ist. Also ich weiß von vielen Menschen, denen das nicht geschenkt wurde, wie bitter das ist, sich darüber zu verständigen, dass man einen Wert haben kann, ohne aus der Anerkennung der anderen die zu beziehen. Also es ist eine schwierige Aufgabe.
Ja, also um dann ganz kurz deine Frage zu beantworten, das einzige Problem, dass meine Mutter hat mich, glaube ich, auch sehr geliebt und das einzige Problem war, dass sie wollte ja ein Mädchen. Also das ist insofern ein bisschen schwierig für einen, wenn man dann als Junge zur Welt kommt, weil man das gar nicht leisten kann. Also da begibt man sich dann einfach in eine etwas schwierige Situation. Die unterschiedlichen Vorstellungen, wie man zu sein hat und so weiter, das habe ich dann von beiden Seiten auch so, dass man es gar nicht bedienen kann, kennengelernt. Aber das kennst du dann ja bis zum gewissen Grad auch, dass man sagt, der eine möchte mich eigentlich, ja, kannst du auch abkürzen, bedingungslos gut ist für mich Liebe, also ohne was zu fordern. Das schaffen aber ja normalerweise, also im Idealfall, wie deine Mutter dann im Zweifel, das schaffen ja nur Eltern mit ihren Kindern. Ich glaube nicht, dass wir in der Beziehung zu unseren Partnern sagen können, wir sind dieser Art von Liebe fähig. Da würde ich differenzieren wollen. Also das Reine im Ideal ist tatsächlich die Beziehung, die ich zu meinen Kindern habe, hoffentlich, dass ich wirklich auch mich sehr beobachte und immer gesagt habe, ich will keine Forderungen haben, ich will auch keine Erwartungen haben. Das ist für mich wichtiger als mein eigenes Leben und ich tue dafür, was ich kann, dass es diese Menschen glücklich sind. Das ist für mich so Liebe, ganz platt. Aber das schaffst
du
jetzt
mit deiner Partnerin auch.
Ja, aber doch nicht ganz so, wie es möglich ist mit den Kindern. Also das würde ja heißen, dass du völlig erwartungslos mit deinem Partner umgehst. Ich glaube, das wäre, das schreibe ich mir nicht zu. Das mag es geben. Also es ist dann irgendwie, ne, if you love somebody, set them free, Sting und so. Und dann, also wenn deine Frau dann sagt, hier halt mal die vier Kinder, ich gehe mal ein Jahr lang irgendwie mit Aquaman auf Tour und habe Steamy Hot Jungle Sex. Und wenn du dann sagst, super, ich freue mich, Schatz, dann bist du in der Liebe, in dieser Form von Liebe. Weil das würden wir bei unseren Kindern, würden wir das sagen, ja super, ist eine tolle Idee.
Das ist, glaube ich, ein Kategorien Fehlerproblem, dass du...
Vorsicht hier mit Fehlern.
Nee, Kategorienfehler nicht im Sinne von einer Übertragung von Kategorien verschiedener Liebesformen. Es gibt die intergenerationelle Liebe und es gibt eben die intersexuelle Liebe, also dass sie eben auf der geschlechtlichen Ebene stattfindet und der würde ich verschiedene Qualitäten zusprechen.
Ja, ich wollte das auch nicht...
Also nee, ich meine nur, dass du den Anspruch, so deine Frau behandelst du ja nicht wie dein Kind.
Nein, genau, aber das ist ja insofern kein Fehler, kann man so nennen. Also, dass man sagt, da bist du wieder
nicht
in deinem
Fehler,
in deinem
sondern
Element.
Übertragungskategoriale.
Zu Recht in deinem Element diese reine Form. Ich versuche die reine Form herauszuarbeiten, dass man einfach sagt, das würde für mich bedingungsloses Gutsein heißen oder dem anderen gut sein, ohne dass man selbst irgendetwas für sich jetzt daraus verlangt, erwartet und so weiter. Das ist mein einziges Motiv, mein einziges Ziel ist bei meinem Handeln, dass der andere sich so gut wie möglich fühlt. Und das wird in der anderen Kategorie, die wir dann einfach anders benennen müssten, wird das eben leicht, würde ich das leicht anders sehen. Mehr sage ich gar nicht. Da müsste man dann einfach zwei verschiedene Begriffe und deswegen habe ich immer Probleme, wenn man alle Formen der Liebe in einen unter einen Begriff schmeißt.
Die Griechen hatten das ja insofern ganz gut, dass sie da drei Dimensionen unterschieden haben, ne? Den Eros, die Philia, die Agape.
Ja, genau.
Und das war aber nicht nur ein Auseinanderdividieren, sondern die haben auch einen systematischen Zusammenhang. Ich glaube, dass der Eros schon eine ganz besondere Kraft hat, weil das, ja, soll ich das noch erzählen?
Ja, du willst dich denn in das Verliebtheit und Liebe A und B, du hast dann die Griechen, ja, mach mal, erzähl mal, genau.
Also es gibt ja dieses herrliche Symposion bei Platon, wirst du wahrscheinlich auch kennen, wo die alle sich treffen und irgendwie noch einen Kater haben vom letzten philosophischen Gespräch, aber irgendwie trotzdem sich betrinken wollen und dann da sagen, okay, dann halten wir halt Lobreden auf den Eros. Was ist denn das für ein Gott? Und wetteifern dann darin und überbieten sich. Und dann kommt der Aristophanes und ich finde diesen Mythos einfach so schön, weil der Komödiendichter ist und der erzählt ja dann, welche Bedeutung der Eros hat. Und das finde ich einfach sehr schön und auf das habe ich rekurrieren wollen, als es um diese Todesthematik ging. Der Eros wird als ein Mediziner dargestellt, der uns heilt von der Krankheit unserer Existenz. Ja, und worin besteht diese Krankheit? Diese Krankheit besteht in der Absonderung. Wie wird das begründet? Er sagt, na, wenn ihr über die Bedeutung des Eros was wissen wollt, sagt Aristophanes, dann müsst ihr euch angucken, wie der Mensch in seiner ursprünglichen Existenz war. Der sah nämlich ganz anders aus. Du weißt das, ne? Hatte so eine Kugelform und war so ein Doppelwesen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass dann zwei ursprünglich getrennte Menschen aneinander genäht wurden, sondern wir waren so verdoppelt. Also wenn man sich das so vorstellt, waren wir halt in den Rücken gewissermaßen wie zusammengewachsen, allerdings jetzt im Sinne der ursprünglichen Einheit, die Köpfe gingen nach außen, die Genitalien gingen nach außen und das waren einfach sehr, sehr starke Wesen, die von den Planeten abgestammt sind. Also der Mann stammte von der Sonne, also die mann-männlichen Konstellationen, die weiblichen stammten von der Erde ab und die mann-weiblichen, also die das Genitalpaar männlich-weiblich nach außen hatten, die stammen vom Mond ab, auch wiederum mit bestimmten Wertungen versehen, die man heute sicherlich kritisieren würde, weil der Mann ist mit der Vernunft identifiziert worden, Sonne als Lichtprinzip, die Frau mit der Erde als Fruchtbarkeitsprinzip und der Mond war dann eben irgendwie beides. Ne? Und diese Wesen waren von unglaublicher Selbstüberzeugung, weil sie halt von diesen Göttern der Planeten abstammten und bewegten sich auch so ratschlagend irgendwie fort, also mit Händen und Beinen und dachten, sie wären die neuen Götter und wollten dann den Olymp stürmen. Ne? Und Zeus fand die Idee nicht so schön und sagte, ich mach die alle tot. Die gehen mir auf den Keks, ich bring die um. Und dann sagten die anderen Götter, ja, aber wir sollen uns dann Opfer bringen, das geht ja nur auch nicht, Zeus, du musst die einfach nur schwächen. Dann sagt er, ich habe eine Idee, ich hau die einfach in der Mitte durch. Ich zerteile die in zwei Hälften. Und wenn sie noch mehr Theater machen, haue ich sie nochmal durch in der Mitte. Aber dann können sie zumindest nicht mehr Rad schlagen, dann müssen sie auf zwei Beinen laufen. Und wenn ich sie nochmal durchschneide, dann hüpfen sie wie ein Kreisel auf einem einzigen Bein. Aber vielleicht kommt es ja nicht so weit.
Es ist nicht so weit gekommen, ja.
Nee, okay. Noch nicht. Es kann jederzeit geschehen.
Ja.
Ich war noch davor.
Ja, aber die erste Teilung haben wir ja schon mal hinbekommen dann.
Oder? Ja, genau, die erste Teilung ist, und deshalb, also Lauterbach warnt auch davor. Und jetzt kommt der Punkt, das Interessante ist ja, worin besteht jetzt eigentlich diese Strafe? Das besteht zum einen, die zweite Wesenshälfte wird uns entrissen. Mhm. Und dieses Entrissensein wird uns sichtbar gemacht, denn jetzt dreht er plötzlich den Kopf nach innen zu dem Schnitt hin und wir müssen sehen, da fehlt uns was. Mhm. Ja, und dann kommt, Apoll, der näht das dann zu. Und der Bauchnabel, da wird über die Haut dann so angezogen und zusammengenäht, deshalb haben wir den Bauchnabel. Der erzählt davon, dass wir nur kleine Schnipsel sind, dass wir Fragmente des Menschen sind. Ist übrigens in anderer Hinsicht natürlich genau der Punkt, wir sind abgeschnitten von unserer Mama. Ne? Wir waren ursprünglich mal in einer Zweiheit, bevor wir ein Einzelner waren, finde ich als Gedanke auch sehr schön. Jetzt ist es aber so, dass diese Menschen, die haben ja dann immer noch die Genitalien am Rücken, ne, die laufen da durch die Gegend und vergessen tatsächlich, sich um ihr Leben zu kümmern, weil sie sich nur nach dem anderen sehen und umarmen ihr Gegenüber, ein beliebiges, zufälliges Gegenüber, und vergessen dabei zu essen und drohen zu sterben. Und dann sagen die Götter, jetzt guck dir an, Zeus, so richtig rund läuft das bei dir nicht. Denen ist es wichtiger, beim anderen zu sein, als zu funktionieren. Du musst da noch was tun. Was macht Zeus? Er dreht die Genitalien nach vorne, sodass die, wenn die dann aneinander liegen, wenigstens mit einer kleinen Befriedigung für einen Moment mal innehalten und dann sich voneinander trennen können, um was zu essen, tanken zu gehen, Müll rauszubringen und so weiter. Mhm. Und dann kehren sie wieder zueinander zurück, weil das ist ihre Wesenserfüllung. So, und was ist die Aufgabe des Eros? Der Eros ist jetzt nicht nur derjenige, der irgendwie die Spitz aufeinander macht, sondern er hilft dabei, dass du zu deiner verlorenen Wesenshälfte zurückfindest. Mhm. Und
nicht dauerhaft, sondern immer nur so.
Für immer, ja, gut. Dass du schon auch das Abgeschnittene wiederfindest, nicht irgendeines, sondern das, was dir zugehört. Und wenn du bei dem bist, willst du mit dem wieder zusammenwachsen. Und Hephaistos, wenn der könnte, wird euch sogar zusammenschmieden, dass ihr wie ein einziges Wesen lebt. Das ist natürlich jetzt Stoff für Hollywood-Komödien und Tragödien, weil du eben die ewige zweite Hälfte irgendwie suchen willst und so weiter. Davon gehen wir heute natürlich nicht mehr aus, weil das voraussetzt, dass es einen Gott gibt, der uns irgendwie zuordnet oder so. Aber der Gedanke, und den finde ich einfach schön, dass ich als Einzelner eigentlich angewiesen bin auf Ergänzung und Gemeinschaft, dass da etwas ist, bei dem ich nicht weniger bin, sondern bei dem ich mehr bin, wenn ich mit der Person zusammen bin. Mhm. Das wäre für mich auch Liebe. Und das ist eben nicht geh weg, sondern gewinne Raum, in dem du bei mir bist. Mhm. Und das Verrückte ist, dass ja auch diese erotische Beziehung der einen Generation einerseits eine Auflösung der Spaltung ermöglicht und zugleich die Fortsetzung der Spaltung, weil alles, was dann wieder geboren wird, ja auch wieder nur ein Bruchstück ist, das auf der Suche nach der zweiten Hälfte ist. Was übrigens auch sehr schön ist an der Erzählung, finde ich, dass da auch die homosexuelle Geschlechterbeziehung als völlig gleichwertig betrachtet wird. Also der Bruchstück der Mann-Mann-Konstellation, also dieses Bruchstück, das sucht sich eben nach einem männlichen Gegenüber, das Weibliche und so weiter. Auch da ist eigentlich im Grunde der Erklärungskraft dieses Mythos gar nicht so schlecht. Und das Heilen der Krankheit des Menschen ist eben das Herausfallen aus der Absonderung, aus der Vereinzelung und die Rückkehr in den Raum des Gemeinschaftlichen, sei es als die Ergänzung im geschlechtlichen Raum oder sei es die Ergänzung im generationsübergreifenden Raum. Liebe ist dann nicht einfach nur ein Gefühl oder irgendein Lebensmodell, sondern Liebe ist eine Weise der Menschwerdung in der Ergänzung. Und die kann natürlich auch auf der Ebene der Freundschaft geschehen, ne? Das ist dann die Philia. Ich finde das einen schönen Mythos, der hat überhaupt keine Beweiskraft und ist soziologisch sicher auch durch Scheidungsraten und häusliche Gewalt widerlegt. Ja?
Ich müsste mir jetzt einen Zettel machen, weil ich jetzt so viele Fragen habe für nächste Woche an dich. Also, weil ich habe jetzt ja gerade gelernt, ich bin auch gar kein Individuum. Also ich bin schon geteilt.
Du bist ein Individuum. Ja, du bist ein doch. Abschnipsel.
Ja, genau. Okay, alles klar.
Du verdankst dich einer Division.
Ja, also damit wir uns da nicht missverstehen, aber Das müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal vertiefen. Also dieses, weil ich dachte bis hierher, ich wäre ein Individuum, das sagt man ja so, sagt man ja. Aber es stimmt ja gar nicht.
Nee, du bist ein Individuum. Ja, okay. Du bist von deiner Mama abgeschnitten worden. Und das ist gut so. Also das, ich denke, ich werde jetzt mit deinen 37 Jahren noch im Mutterleib sitzen, das hätte dich nicht befriedigt. Das heißt, das abgeschnitten werden.
Ich glaube auch. Ja, das ist nicht zu Ende denken. Ja, also der SUV, der hätte reinpassen sollen. Weiß ich jetzt auch nicht.
Nee, der SUV ist ja so eine Ersatzmutterleib.
Ist ja sozusagen. Das ist, meinst du, mit dieser Trennung, da entsteht dann der Wunsch nach dem SUV, um wieder ein Individuum mit meinem SUV zu sein. Ginge das?
Ja, ja. Du kriegst dann zurück in diesen SUV wie so eine Art stählernen Mutterleib.
Du hast es nämlich geschafft, den Kreis zu spannen in dieser überzogenen Sendung vom Frittenöl zum Individuum mit dem SUV. Ja. Ich finde, das ist große Kunst.
Das mag stilistisch aufgeht, ob es intellektuell auch befriedigt, das müssen wir noch mal prüfen.
Ja, das sollten wir. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch länger reden, dann...
Das ist alles...
Wir haben ja gesagt, eine Stunde kann man sich unterhalten, aber danach...
Entschuldigung, hätten wir...
Mich hat das sehr gefreut. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen...
Nein, wir machen damit weiter, aber sag mal, hat es dich denn irgendwie... überzeugt will ich nicht sagen, aber hat es eine gewisse Plausibilität für dich, dieser Gedanke? Oder findest du, das ist so 2500 Jahre alter Schrott, der irgendwie...
Nein, im Gegenteil. Also natürlich überzeugt mich das und die Herleitung. Und dann bin ich, deswegen dachte ich gerade, wir müssen weiterreden. Wir können auch gern mal einsteigen. Also wenn du dann schon Hephaestos erwähnst, da ist ja auch ein Hollywood-Stoff. Also ich bin gern bei den Mythen dann. Also ob der jetzt so einverstanden, müssen wir mal drüber reden, so als Vater und Mutter ehren und so. Du weißt ja, dass Hephaestos, weil er so unglücklich aussah, also so ein bisschen... nicht so ganz so geworden ist, wie Mutti das wollte. Also, wie sagt man es denn? Höflicher. Doch.
Hera, ich glaube, er war ziemlich hässlich, oder?
Ja, eben. Man könnte auch sagen, er war furchtbar hässlich und deswegen hat er...
Ja.
Wäre eigentlich Hera oder Zeus? Ich glaube, Zeus hat ihn vom Olymp gekickt, weil er so hässlich war, oder?
Zu Recht.
Ja, es könnte auch Hera
gewesen sein. Mehr Explosion wagen, das war ganz wichtig.
Genau. Also das... Auch da sollten wir vielleicht gerade die griechischen Mythen uns nochmal vornehmen.
Ja.
Mit sehr viel Freude, weil ich ja, weißt du, ich bin ein großer Fan von dieser Form von Erzählung. Das machen wir aber nächste Woche. Wie heißt der Sonnengott? Wie heißt der Sonnengott?
Helios.
Okay, der ist draußen. Da gehe ich jetzt hin. Es war mir eine Freude.
Ja.
Wirklich große Freude. Ja.
Dass wir zueinander gefunden haben, ist doch auch was Schönes, oder?
Ja, das ist ja so ein Brokeback Mountain. Nee, ich finde es auch toll, dass wir uns kennen und ich liebe dich auch, Matthias.
Nein.
Aber weiter geht das jetzt nicht. Ja, fühl dich herzlich
am Abend. Das ist ja Finia.
Ja, ich weiß, Finia, ja. Ich gucke das noch, was das heißt.
Oh, ja. Ja.
Großer Zuneigung.
Mal Idiot, mein Lieber.
Du auch. Bis dann.
Ciao. Tschüss.